Und ich habe diesen Glukosesensor einen Tag lang getragen, als ich Präsident eines Kongresses war. Und habe dann geschaut, ja, was passiert an dem Tag mit deiner Glukose und was passiert mit der Herzfrequenzvariabilität. Sie glauben nicht, ich war schockiert. Ich war schockiert, ja. Der Stressspiegel war hoch und der Glukosespiegel war den ganzen Tag deutlich über den normalen Wert. Also ich hatte immer 120 bis 160 Milligramm pro Deziliter Glukose in der Gewebsflüssigkeit oder im Blut.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Professor Hottenroth. Es ist mir eine große Freude, Sie in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, mit Ihnen gemeinsam ein tolles Thema zu besprechen heute.
Was mich bei Ihnen sehr imponiert hat, sind ja nicht nur Forscher, der sehr, sehr viele Publikationen hat, sondern Sie haben es auch geschafft, Ihre Tochter mit Ihrer Methode so weit zu bringen, dass sie zu den besten Langstrecken- und Mittelstreckenläuferinnen in Deutschland gehört. Das heißt, Sie wissen nicht nur, wie das in der Theorie funktioniert, sondern wie es in der Praxis umgesetzt werden kann.
Ja, das ist richtig. Also ich bin ja auch ganz stolz, dass meine Tochter am 11. August bei den Olympischen Spielen im Marathon startet. Ja, und wir haben also wirklich die Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität ganz konsequent genutzt, schon seit vielen Jahren. Selbst als sie ganz klein war, hatte ich schon so mit 7 Jahren ihren ersten Brustgurt umgesetzt und deshalb weiß ich genau, wie ihr Herz schlägt und Veränderungen. Und ja, und sie ist ja heute promovierte Sportwissenschaftlerin und sie kann selber das natürlich auch gut mit einschätzen und nutzt das natürlich für ihre Performance.
Sie hat ja mit Ihnen auch schon Bücher geschrieben und so kam ich auch auf Sie, weil ich auch ein, sagen wir, passionierter Amateur-Tracker von eigenem Körper bin. Und Sie haben, glaube ich, auch in der Leistungsdiagnostik sehr, sehr viel gemacht im Profisport. Und inzwischen mit den aktuellen Gadgets und Trackern ist sehr, sehr viel auch im Amateurbereich möglich. Und so kam ich auf Herzfrequenzvariabilität. Und dann dachte ich mir, okay, suche ich eine Koryphäe auf diesem Gebiet und ich muss gestehen, egal wo man nachschaut, ihr Name taucht sofort auf. Und deswegen dachte ich, ich spreche Sie auch wegen Herzfrequenzvariabilität an und vielleicht erläutern Sie, warum das jetzt plötzlich so bekannt geworden ist, warum Sie das so bekannt gemacht haben und was das überhaupt ist.
Ja, also ist sicherlich ein sehr langer Weg gewesen, muss ich sagen. Ich habe mein erstes Symposium zur Herzfrequenzvariabilität im Jahr 2000 gemacht. Und es gab kurz zuvor ein erstes Messgerät von der Firma Polar, Vantage hieß das, und da konnte man erstmalig den einzelnen Herzschlag auf die Millisekunde genau aufzeichnen. Und das war eine Revolution. Wir haben ein mobiles Gerät, wir brauchen kein EKG und wir können wirklich den einzelnen Herzschlag so präzise erfassen. Und das Besondere ist ja nun, dass wir nicht nur die Herzfrequenz kennen wollen, wie hoch sie schlägt, sondern bei der Variabilität geht es ja genau darum, wie ist die Veränderung der Schlagfolge? Wie verändert sich von einem Schlag zum nächsten die Zeit? Das heißt, wir haben eine Fluktuation in der Herzschlagfolge und das ist das Spannende an dieser Thematik, dass uns diese Fluktuation, also diese Variabilität in der Herzschlagfolge wahnsinnig viele Informationen liefert. Also viel, viel mehr Informationen, als wenn wir morgens so den Ruhepuls messen und zählen. Also das werde ich noch ein bisschen erläutern, was eigentlich dahinter steht.
Sehr gerne.
Ja. Also zunächst, wenn man den einzelnen Herzschlag betrachtet von Schlag zu Schlag, dann ist es eben nicht so, wenn wir 60 Sekunden unseren Puls zählen, dass jede Sekunde exakt ein Schlag erfolgt. Nein, es variiert sehr, sehr stark. Und je besser es variiert, das wissen wir heutzutage, desto mehr sind wir in der Lage, also Veränderungen, Anpassungen, kurzfristige Anpassungen vorzunehmen. Das heißt, allein die Atmung hat einen Einfluss. Allein unsere Gedanken, unsere Gefühlswelt verändert den Schlag, Herzschlag, die Variabilität. Aber auch andere Faktoren, Stress. Ja, wenn Sie unter Stress stehen, da wird Adrenalin ausgeschüttet und der Herzschlag steigt, die Herzfrequenz, aber der Herzschlag schränkt sich in der Variabilität ein. Und ja, in den Jahren der Forschung hat man dann versucht, also hier verschiedene mathematische Verfahren einzusetzen, um wirklich ein umfassendes Bild zu kommen und auch letztendlich zu erkennen, wo sind die Ursachen, dass es plötzlich zu einer Einschränkung der Variabilität kommt. Und viele sagen immer, die Herzfrequenzvariabilität. Ja, aber es gibt ja nicht die Herzfrequenzvariabilität, sondern es gibt nur verschiedene Parameter der Variabilität. Das heißt, wir nutzen ganz einfache Verfahren aus der Statistik, so beispielsweise die Standardabweichung, kennen ja viele, dass wir über die Anzahl der Daten, die einzelnen Herzschlagintervalle, die wir aufgezeichnet haben, uns einen Überblick verschaffen über die Standardabweichung. Wie weit streuen die einzelnen Werte über diesen Zeitraum? Das ist ein Parameter. SDN heißt der. SDN-NN für normale Sinusrhythmus. Aber dann haben wir ganz verschiedene Parameter, die nun ganz konkret etwas über das parasympathische Nervensystem aussagen oder über das sympathische Nervensystem. Ich kann Ihnen gerne nochmal vielleicht einfache Parameter nennen, die auch ganz viel in den Smartwatches oder in vielen Gadgets genutzt werden. Also das ist beispielsweise der Root Mean Square of Successive Difference. Hört sich kompliziert an, also die mittlere Quadratsumme der aufeinanderfolgenden Herzzeitintervalle. Wenn man sich das nochmal klar macht, was das bedeutet, ich habe ja Mathematik studiert und deshalb versuche ich das nochmal ganz einfach zu erklären. Man macht nichts anderes, indem man die Differenzen der aufeinanderfolgenden Herzzeitintervalle bildet, quadriert, summiert, daraus die Wurzel zieht und durch n-1, also durch die Anzahl der Intervalle, teilt. Und dann hat man einen sehr präzisen Parameter, der uns etwas aussagt über die vagale Aktivität. Also die vagale Aktivität ist das, was der Nervus vagus, also unser 10. Hirnnerv, ja, der steuert ja die Entspannung. Ja, der ist ja zuständig, damit wir uns wirklich gut entspannen können. Und je besser nun der Vagus arbeitet und je aktiver der Vagus ist, desto stärker haben wir auch eine Variabilität.
Ja, und das ist das, was, glaube ich, sehr kontraintuitiv ist, weil je höher die Herzfrequenzvariabilität, desto besser ist ihr parasympathisches System, quasi was für Ruhe und Entspannung steht. Weil ich habe das ja in meinem Tracking erlebt, in der Nachtmessung. Das heißt, je höher die Herzfrequenzvariabilität, desto besser die Erholung und desto besser die Entspannung im Schlaf und Tiefschlafphasen korrelieren, glaube ich, sehr positiv damit. Und da ist, vielleicht erklären Sie auch mal diese parasympathische und sympathisches Systemunterschied und dann Vagusnerv, vor allem wie man damit umgeht und wie man das vielleicht positiv beeinflussen kann.
Ja, wir haben ja wirklich für das autonome Nervensystem zwei Hauptstränge. Das ist das sympathische Nervensystem und das parasympathische. Ja, das sympathische steht dafür für Aktivierung. Ja, wir wollen eben entsprechend, ja, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, damit wir wirklich eben Leistung bringen können. Ja, wenn man eben einen Vortrag hält, dann ist das parasympathische Nervensystem ein bisschen herunterreguliert, denn dort sind wir sympathisch stimuliert. Aber wenn wir fortwährend sehr stark das sympathische Nervensystem nutzen und ja und ohne Pause nutzen, dann entsteht Stress. Das wissen wir. Also es steigt der Cortisolspiegel an und wir sind in einem Dauerstresszustand. Und wenn wir diesen Stresszustand nicht wieder abbauen, dann kann es auch ein gesundheitliches Problem geben. Also das wissen wir auch. Also Stress hat verschiedene Auswirkungen auf unseren Organismus. Bei den einen löst es eben Magen-Darm-Probleme auf, bei dem anderen Herzprobleme, bei den anderen Schlafprobleme. Ist ja sehr unterschiedlich. Und deshalb müssen wir dafür sorgen. Das heißt, den Stress, den wir vielleicht am Tag, in der Arbeit, im Beruf haben, den müssen wir irgendwie wieder kompensieren und abbauen. Und dafür kann man sich eigentlich nicht den ganzen Tag Zeit lassen, also dass man 8 Stunden unter Dauerstress steht und dann sagt man, okay, ja, jetzt nach der Arbeit will ich Stress abbauen, ich fahre mit dem Auto schnell an den Waldrand und dann jogge ich eine Stunde und dann ist der Stress weg. Nein, so einfach geht es ja nicht. Ja, wir müssen eben auch während der Arbeitszeit versuchen, auch Phasen zu finden, wo wir den Stress abbauen. Und da können wir eben wirklich etwas nutzen, nämlich das parasympathische Nervensystem, den Nervus vagus. Den können wir nämlich stimulieren. Ja, den können wir stimulieren, beispielsweise über die Atmung, indem wir ganz tief ein- und ausatmen. Ja, nur 6-mal in der Minute, möglichst ganz lang ausatmen und dann tief einatmen. Und wenn man das 2-3 Minuten macht, ja, dann stimuliert man den Nervus vagus über die respiratorische Sinusarrhythmie, sagen wir. Das heißt, während des Einatmens steigt die Herzfrequenz, während des Ausatmens sinkt es die Herzfrequenz, aber das baut gleichzeitig Stress ab. Und das kann man eben sehr gut einbauen, zum Beispiel während des Arbeitstages.
Professor Hottenroth, es gibt ja noch diesen physiologischen Seufzer, wo man sehr, sehr tief einatmet und dann noch einmal nachatmet und dann sehr, sehr langsam ausatmet. Das sollte auch sehr, sehr gut für parasympathisches System sein.
Ja, ist völlig richtig. Ja, also über die Atmung gibt es viele. Ja, es gibt nicht einen festgelegten Rhythmus für alle. Ja, und wir sagen ganz allgemein 6 Atemzüge in der Minute. Das trifft für die meisten zu. Aber das kann auch ein bisschen verschieden sein. Also auch das, was Sie sagen, dass man dann nochmal etwas tiefer einatmet. Und während der Ausatmung, wie bei der Meditation, ein Mantra nutzt. Ja, das ist ja dann auch nochmal etwas hilfreich. Oder dass man eben gerade während dieser Entspannung sich etwas Tolles vorstellt, ein Bild, ja, an dem man sich erfreuen kann. Wir nennen das die Freeze-Frame-Methode. Freeze-Frame, eingefrorenes Frame, in Erinnerung rufen und dabei ganz entspannt ein- und ausatmen. Das führt zur tiefen Entspannung, das stimuliert den Vagus und hinterher fühlen wir uns ja ein Stück weit wie neugeboren.
Und Herzfrequenzstabilität hat auch einen gewissen Einfluss auf Ihre, sagen wir, Regeneration, weil wenn Sie eine sehr, sehr starke Belastung am Tage hatten, das beeinflusst auch Ihre Herzfrequenzvariabilität negativ, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damit kann man auch die Belastungssteuerung vornehmen und schauen, also ich habe ja, glaube ich, dieser Lagewechseltest oder Orthostatiktest. Ich weiß nicht, ob Sie eingeführt haben, aber auf jeden Fall von Ihnen habe ich das erste Mal gehört und von Ihrer Tochter. Können Sie vielleicht das auch erläutern, weil das, glaube ich, für Hobbysportler auch spannend ist.
Ja, absolut. Also ich habe in der Tat also die Parameter und vieles zum Lagewechseltest erforscht und auch Hinweise gegeben, wie man nun tatsächlich mit den Veränderungen der Variabilität im Liegen und im Stehen, wie man dort Training steuert, wie man seine Regeneration besser einschätzen kann, ob man vielleicht in einem stark überforderten Zustand ist. Denn es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt nur die Herzfrequenz in der liegenden Phase, in Ruhe, im Nachtschlaf beobachte oder ob ich sie beobachte in dem Moment, wo ich körperlich aktiv werde. Und das Aufstehen ist gewissermaßen schon ein körperlicher Stress oder eine Reaktion, wo der Blutdruck arbeiten muss. Der muss sich schnell einregulieren. Und wenn man dann eine Zeit lang steht, kann man diese Verhältnisse sich anschauen zwischen der liegenden Variabilität und der stehenden Variabilität. Und ich habe festgestellt, also wenn man wirklich sehr umfangreich trainiert, dass tatsächlich dann im Stehen der Nervus vagus total aktiv wird. Und das bedeutet, ich habe im Stehen die gleiche Herzfrequenz im Liegen. Und teilweise war das sogar so, dass im Stehen die Herzfrequenz niedriger war als im Liegen. Und da sieht man ja, wie der Organismus und eigentlich nicht mehr physiologisch arbeitet. Wie kann das sein? Ich stelle mich hin und die Herzfrequenz sinkt unter meinem Niveau im Liegen. Und diese Verhältnisse zwischen liegend und stehen, die geben uns einen Mehrwert, also einen deutlichen Mehrwert, um wirklich unseren parasympathischen und sympathischen Zustand einschätzen zu können, um Training besser die Regenerationsphasen zu gestalten, um dann eben auf den Tag X, wo man einen Wettkampf hat, wirklich fit zu sein.
Zurzeit bekommt man unglaublich viel Werbung für irgendwelche Gadgets, die Vagus-Nerve sozusagen entspannen sollen. Und ich weiß nicht, ob da die aktuelle Forschung das tatsächlich bestätigt. Kann man mit diesen Gadgets etwas erreichen oder ist das nur Geldmacherei.
Nein, sicherlich nicht. Da steckt schon immer eine physiologische, klare Idee dahinter. Wir wissen, wir können Vagusstimulation unterschiedlicher Art durchführen. Wir können das über die Atmung machen. Wir können aber auch am Hals oder woanders den Nervus vagus also direkt stimulieren. Das ist schon völlig korrekt. Ein bisschen das Problem ist, dass ja nicht die Herzfrequenzvariabilität dann analysiert wird, sondern die Pulswellenvariabilität. Das heißt, man trägt ja das Gerät am Handgelenk oder eben vielleicht sogar am Finger oder am Ohr. Also, so dass wir nicht direkt die Variabilität am Herzen über die Herzschlagvariabilität bestimmen, sondern über die Pulswelle. Und die Präzision ist das natürlich nicht die gleiche. Wenn ich also über die Herzfrequenz die Variabilität bestimme, dann habe ich wirklich einen ganz klaren Millisekunden exakten Berechnung meines Herzzeitintervalles. Bei der Pulswelle ist das mathematisch und physikalisch nicht so präzise, aber ich finde trotzdem, es ist eine große Hilfe, wenn man solche Gadgets nutzt und sich ein bisschen daran orientiert.
Okay. Was man aktuell auch beobachtet, das ist auch der Trend mit diesem VO2 Max, dass das jetzt auch so im Kommen ist. Man versucht auch von vor allem in der Langlebigkeitsforschung auch diesen Punkt mit aufzugreifen. Haben Sie sich damit auch auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Also die maximale Sauerstoffaufnahme ist ja das Bruttokriterium der Leistungsfähigkeit, also das Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit. Und normalerweise ab 35, 40 sinkt die maximale Sauerstoffaufnahme. Und sie sinkt aber nur bei denen, die auf der Couch sind, also die nichts tun. Wenn man also regelmäßig Sport treibt, dann kann man die maximale Sauerstoffaufnahme bis ins hohe Lebensalter wirklich sehr, sehr hoch halten und man ist fitter. Und das trägt auch dazu bei, dass wir eine höhere Variabilität haben. Man kann sogar über die Variabilität etwa abschätzen, mit verschiedenen weiteren Parametern, wie hoch meine maximale Sauerstoffaufnahme ist. Also ein ganz wichtiger Parameter, um die Fitness einschätzen zu können, eigentlich der Parameter für die Fitness, absolut.
Okay, ja, kann man das mit irgendwelchen Gadgets oder muss man dann in die professionelle Labors gehen, um das einschätzen zu können für sich selbst?
Ja, es gibt viele Formeln. Ja, diese Formeln, da gibt man eben bestimmte Parameter ein, also Alter, Geschlecht, Körpergewicht, Aktivität, das spielt also auch eine Rolle. Und misst zusätzlich seine Ruheherzfrequenz und Variabilität und dann kann man also die ganz gut abschätzen. Aber es gibt auch Formeln, da muss man gar nichts messen, kann man auch gewissermaßen die VO2 Max abschätzen. Natürlich präzise ist, also man geht ins Labor, man kommt zu mir nach Halle, ins Institut und dort habe ich also eine Spiroergometrie und da können wir das natürlich auf dem Laufband, auf dem Ruderergometer, auf dem Fahrradergometer, also ganz präzise die maximale Sauerstoffaufnahme bestimmen.
Und diese vier Zonen, die immer wieder erwähnt werden, das in welchen man trainiert, je nach Herzfrequenz, Ausprägung, welche Rolle spielt das denn in dem Kontext?
Ja, absolut wichtig, ja. Wenn man früher zum Arzt gegangen ist und er hat eine Empfehlung gegeben, was hat der Arzt gesagt? Ja, trainieren Sie mit 180 minus Lebensalter. Also ein Wert, 180 minus Lebensalter, bedeutet, ja, ich habe ja ein sehr einseitiges Training. Um tatsächlich fitter zu werden, muss ich in verschiedenen Intensitätsbereichen trainieren. Ich muss in einem Bereich trainieren, der vor allem meinen Fettstoffwechsel fördert, also in meinem Grundlagenausdauerbereich. Aber ich muss natürlich auch in einer höheren Intensität trainieren, um meine VO2 Max zu verbessern. Wenn ich nur joggend unterwegs bin, mit langsamem Schritt, ja, dann wird sich die VO2 Max nicht erhöhen groß. Mache ich aber ein HIIT-Programm, ein hochintensives Intervallprogramm, dann wird sich die maximale Sauerstoff auch erhöhen. Aber wir können nicht nur HIIT machen im Training. Ja, wir müssen natürlich auch immer wieder dazwischen langsame, entspannende Trainingseinheiten haben. Nur das fördert ja auch die Gesundheit, die Mischung. Ja, ein bis zweimal in der Woche intensiv, der Rest muss immer mehr im moderaten, niedrigintensiven Bereich sein.
das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Überleitung und eine Brücke zu der Frage, wenn man jetzt viel arbeitet und, sagen wir, von der Priorisierung vielleicht nur 3 Stunden oder 4 Stunden Sporteinheiten hat in der Woche, wie würde aus Ihrer Perspektive der optimale Trainingsplan aussehen? Weil aktuell gibt es so viele unterschiedliche Influencer, die für sich immer proklamieren, die Methode gefunden zu haben. Ja, da gibt es nur HIIT-Leute, nur Kraftsport-Leute, nur Lauf-Leute. Was ist aus Ihrer Perspektive der optimale Plan?
Ja, also ich denke, den optimalen Plan gibt es nicht. Man muss also immer davon ausgehen, welche Leistungsfähigkeit habe ich. Selbst bei den Spitzensportlern führen viele unterschiedliche Wege nach Paris oder nach Rom. Ja, also auch dort haben wir nicht den optimalen Plan, den wir für alle irgendwie zur Verfügung stellen können. Ich habe eine ganz interessante Studie dazu gemacht, genau zu dieser Frage. Ich habe Freizeitläuferinnen und Läufer in 2 Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat 5-mal die Woche 30 Minuten trainiert und dabei sogar 3-mal 30 Minuten hochintensiv, 2,5 Stunden. Die andere Gruppe, die hat nur am Wochenende...
Waren Sie laufen?
Laufen, genau, laufen,
Sie?
Laufen,
okay.
Laufen. In der Vorbereitung auf einen Halbmarathon. Die andere Gruppe, die hat nur am Wochenende trainiert, nur Samstag und Sonntag, auch 2,5 Stunden. Das heißt nur Dauerläufe. Und ich wollte jetzt wissen, nach 3 Monaten, welche Gruppe verbessert sich mehr? Die, die 5-mal in der Woche 30 Minuten trainieren oder die am Wochenende 2,5 Stunden? Das Ergebnis war, es gab keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Und beide Gruppen sind sogar Halbmarathon gelaufen und die beiden Gruppen haben sich im Halbmarathon nicht unterschieden. Also was will ich damit sagen? Wenn man Sport nutzt für die Gesundheit, für die Fitness, ja, dann hat man viele Wege, um fit zu werden, um gesund zu die Gesundheit zu fördern. Und die Wege sollten sich immer danach orientieren, wie ich tatsächlich es zeitlich und auch für mich persönlich gut einbetten kann. Ja, dabei sollte natürlich auch mal eine Trainingseinheit intensiv sein. Aber die meisten Trainingseinheiten, die ich dann durchführe, sollten eigentlich mehr für die Entspannung, für den Stressabbau dafür zuständig sein.
Wobei die Botschaft ist ja, 2,5 Stunden sollte man trotzdem trainiert haben, weil sonst kommen sie weder in Paris noch in Rom an. Ob das kumulativ oder kontinuierlich ist, aber wichtig ist in der Woche diese 2 Einheiten oder 5 Einheiten, aber in Summe 2,5 Stunden wären günstig, um einfach sich fit zu halten.
Ja, das ist richtig. Das sind die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation. Das ist das Mindestmaß, was man tun sollte. Meine Empfehlung ist ja 7 Stunden in der Woche für jeden. Angefangen von den Kindern, ja, zu den Erwachsenen, zu den Alten und zu den sehr alten Menschen. Warum 7 Stunden? Ja, weil der Körper gerade im Alter, ja, wenn man über 60, 65, über 70 ist, dort muss man ja sehr viel tun, um tatsächlich den Abbau der Muskulatur, die Einschränkung der Beweglichkeit, der Verlust an Koordination. Ja, man muss sehr viel tun und gerade deshalb alt und sehr alte Menschen sind eigentlich sehr gut beraten, jeden Tag 1 Stunde für den Körper etwas zu tun. Und Menschen, die unter Berufsstress stehen, Manager, ja, den würde ich auch empfehlen, eigentlich jeden Tag körperlich aktiv zu sein, weil das baut den Stress ab. Das baut ihn. Und da kann man ein bisschen variieren, mal Radfahren, mal laufen, mal schwimmen, mal Nordic Walking, Trail laufen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also Spaß haben dabei.
Ich habe irgendwo gehört, Fitness first, Business second. Weil das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Botschaft. Was für mich auch sehr beängstigend war, dass wenn man keinen Sport macht, nach dem 30. Lebensjahr beginnt man 1% der Muskelmasse zu verlieren pro Jahr. Und das ist natürlich dann zu 16. Lebensjahr hat man 30% der Muskelmasse verloren. Das ist ja ungünstig.
Das ist ungünstig. Die gute Nachricht ist aber, wenn Sie wirklich 30% oder mehr verloren haben beim 16. Lebensjahr, dann können Sie die tatsächlich noch antrainieren.
Aufbauen.
Wenn Sie den aber erst merken ab 65, und das wissen wir, dann ist die Sarkopenie so stark und so viel Muskulatur verloren, dass wir sie nicht mehr und ab 70 immer weniger trainieren können. Also von daher, spätestens sollte man dann aktiv werden, wenn man mit dem Beruf aussteigt.
Und zwischen, also ich habe ja auch HIIT, quasi diese Hochintervall, intensives Training, Tabata auch mit untersucht. Das ist ja auch sehr wirksam, um einfach den körperlichen Zustand zu verbessern.
Absolut richtig. Tabata ist ja ein japanischer Wissenschaftler. Ja, deshalb nennen wir das nach ihm Tabata-Training. Er hat eine Publikation gemacht vor vielen Jahren, wo ihm gezeigt hat, ja, wenn ich eben 20, 30 Sekunden hochintensiv mich körperlich, also gerade mit kräftigen Übungen, Herz-Kreislauf-Übungen und dann kurze Pause und das über 5 Minuten durchhalte und das mehrmals wiederhole, dann kann ich natürlich einen guten, schnellen, hohen Fitnesszustand erreichen. Aber letztendlich, wir können ja nicht jeden Tag Tabata machen. Das geht nicht, weil das den Körper zu sehr stressen würde. Also nochmal, die Variation im Training, die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir für Training haben, die sollte man auch nutzen und ein bisschen im Körper reinhören. Wenn ich an dem Tag, wo ich viel Stress hatte, ich habe vielleicht einen Vortrag gehalten und habe wirklich viele Telefonate gehabt, dann sollte man den Tag nicht für ein HIIT-Training nutzen, dann sollte man den Tag lieber nutzen für ein entspannendes Training, ja, um nicht noch mehr Stress zu erzeugen. Denn ein HIIT-Training erzeugt auch wieder Stress für den Körper und baut keinen Stress ab.
Auch bei dieser Art des Trainings spürt man manchmal, dass die Grenzen des Körpers erreicht sind. Und es gibt ja eine Formel, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, dass man noch mindestens 20% Reserven hat. Stimmt das, Professor Hoffmann? Oder ist das ein Mythos?
Das ist, würde ich mehr als ein Mythos betrachten. Es gibt viele solche Mythen in dieser Richtung, wie hoch tatsächlich nun die autonome Reserve noch ist. Das wissen wir aus Hypnose bereits, ja, dass man dort sieht, welche Reserven vielleicht noch vorhanden sind oder in Todesangst. Da wird ja auch berichtet, wie viele Reserven vorhanden sind. Aber das darf man nicht so einfach übertragen auf Training. Also wenn man spürt, ich bin an meiner Leistungsgrenze und ich bin sehr stark, also mit meinen Reserven gekommen, dann sollte man das nicht weiter überziehen, sondern eher dann relaxen und dann für die nächste Trainingseinheit vielleicht ein bisschen mehr erreichen.
Und dann spielt auch Regeneration eine große Rolle, vermute ich, ja, weil ich meine, Schlaf, schätze ich mal, gehört zu den am meisten unterschätzten Methoden zur Regeneration. Was würden Sie empfehlen, wie erholt sich Ihre Tochter, um optimal Fitness zu entfalten?
Ja, Sie haben den ersten Punkt schon angesprochen. Schlaf ist erstmal das absolut Wichtigste. Also eine Sportlerin, ein Sportler braucht 9 bis 10 Stunden Schlaf, haben wir festgestellt. Ja. Ja, durch Studien. Wenn das durch einen Nachtschlaf nicht möglich ist, dann ist eben das Powernapping oder der Schlaf um die Mittagszeit also nochmal ein wichtiges Element, um auf diese Anzahl der Stunden zu kommen. Das ist ja auch verständlich, wenn man überlegt, dass jemand im Spitzensport 30 Stunden die Woche körperlich sehr intensiv trainiert, dann ist der Schlaf erstmal das Wichtigste, absolut das Wichtigste. Das Zweite ist die Flüssigkeitsversorgung, also das Trinken, viel Flüssigkeit, morgens schon über den Tag verteilt, mineralhaltige Flüssigkeit. Das Dritte ist natürlich die Ernährung. Ja, das heißt also eine basische Ernährung mit sehr vielen Salaten, Gemüse, sicherlich auch Obst, aber wirklich eine sehr umfassende basische Ernährung mit viel Ballaststoffen, wenig Fleisch, trotzdem viel Eiweiß. Das kann man dann durch ein Eiweißpulver auch nehmen, sodass eben die Ernährung auch eine große Rolle spielt, entsprechend für die Regeneration.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Man sagt ja, dass Waschbrettbauch immer in der Küche geformt wird. Ja, das haben Sie gerade eben auch sehr, sehr gut übergeleitet. Zurzeit gibt es auch einen Kampf um die richtige Ernährungsform. Und da ist ketogene Ernährung, Paleo-Ernährung oder vegane Ernährung. Was ist aus Ihrer Perspektive, ich meine, es gibt keine optimale Ernährungsform, würde ich jetzt vermuten, dass Sie sagen, aber was ist eine Ernährungsform, wo man wirklich viele vermeiden sollte?
Ja, also grundsätzlich empfehle ich das Intervallfasten. Also das ist schon mal eine Ernährungsform, wo man sich in der Woche einen Tag oder zwei Tage eben wirklich mal die Ernährung nur auf das Minimum begrenzt. Das heißt, Männer...
Also nicht 16,8, sondern wirklich ein oder zwei Tage.
Ja,
oder 16,8.
16,8 kann man auch nutzen. Aber wenn man jeden Tag 16,8 macht, hat das auch nicht mehr den richtigen Reiz. Wir haben festgestellt, also dass es doch sinnhafter ist, also dass man dann wirklich mal sich einen Tag vornimmt, wo man dann eben wirklich abends nur Salat isst oder morgens am Frühstück ein bisschen Salat. Also Männer können ja trotzdem 600 Kalorien noch aufnehmen, Frauen 400 Kalorien. Und das ist das eine. Das zweite ist aber, wenn man also in der Ernährung, sollte man darauf achten, dass es eben nicht so stark entzündungsfördernde Nährstoffe enthalten sind, die wir beispielsweise durch Schweinefleisch ja sehr stark erreichen. Natürlich auch durch Bier. Es ist auch sicherlich, Alkohol trägt auch dazu bei. Aber auch Erdnüsse beispielsweise, die ist auch nicht so gut. Ist die Haselnuss oder die Walnuss wiederum besser. Also wenn man sich, man kann das ja googeln, was sind entzündungsfördernde Nährstoffe und was sind entzündungsabbauende Nährstoffe. Das spielt eine große Rolle, weil die Entzündungsreaktionen im Körper viele, viele Nachteile haben. Sowohl auf das Gelenksystem, Skelettsystem, aber auch auf Gefäßsystem. Also Entzündungsreaktionen im Körper sollten immer gering gehalten werden. Deshalb eben diese ausgeglichene basische Ernährung. Basisch heißt wirklich, dass ich eben mit viel Gemüse und Obst also meine Tagesration fülle. Ich beginne im Prinzip also immer morgens mit einem Salat, ja, und dann kann man etwas dazu essen. Der Orangensaft, den kann man auch trinken, den sollte man aber eher am Ende trinken. Also wenn man gleich morgens mit Saft beginnt, dann steigt gleich der Blutzuckerspiegel an, dann muss schon wieder gegenreguliert werden. Also es sind so einfache Dinge, wenn man die beherzigt, dann ist man eigentlich so in der Lage, dass man eigentlich eine gute, gesunde Ernährung für Leistungsfähigkeit im Alltag hat.
Sie haben sich auch mit der Glukosemessung, glaube ich, beschäftigt. Ich hatte ja auch 6 Monate diese kontinuierliche Glukosemessung ausprobiert. Und das war für mich dann tatsächlich ein gewisser Gamechanger, weil ich alle diese Silent Inflammations, die man im Körper hatte, die waren alle weg, weil man da jetzt das herunterreguliert hat und auch wenig Zucker. Ich glaube, Zucker ist auch nicht sehr gesund.
Absolut.
Ja, das war schon faszinierend.
Ja, ich habe das, ja, völlig richtig, was Sie sagen. Also diese Glukosemessung, das ist ja die Glukose wird ja in der Unterhaut Fettgewebe gemessen. Und ich habe viele Studien dazu gemacht, aber ich habe natürlich immer Eigenversuche, wie Sie auch, Mann. Und ich habe diesen Glukosesensor einen Tag lang getragen, als ich Präsident eines Kongresses war. Und habe dann geschaut, ja, was passiert an dem Tag mit deiner Glukose und was passiert mit der Herzfrequenzvariabilität. Sie glauben nicht, ich war schockiert. Ich war schockiert, Stress. Ja. Der Stressspiegel war hoch und der Glukosespiegel war den ganzen Tag deutlich über den normalen Wert. Also ich hatte immer 120 bis 160 Milligramm pro Deziliter Glukose in der Gewebsflüssigkeit oder im Blut. Und da sieht man, was passiert, wenn man so unter Stress steht, was der Körper arbeitet. Und ja, ich glaube, dieses Beispiel hat mir nochmal deutlich gemacht, ja, dass man eben klar nicht ablehnt, Kongresspräsident zu sein, sondern eben, dass man eben weiß, ich muss mich darauf vorbereiten, mental und auch vagal, also dass ich vorher mich entspanne, Tage vorher schon mentale Energie mir aneigne, das geht, also den vagalen Tank zu füllen, deshalb ist das ein schöner Begriff, ja, den vagalen Tank zu füllen, ja, indem wir eben etwas tun, indem wir körperlich aktiv sind, wir uns entspannen, dann füllen wir den vagalen Tank und den können wir dann für so einen Stresstag hervorragend nutzen, der wird entleert und danach muss ich ihn wieder füllen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, um wirklich nicht unter Dauerstress zu geraten, um gesundheitliches Risiko dann einzugehen.
Und aus der Ernährungsperspektive das Thema Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, das ist hier auch mythisch schon fast, ja, weil es gibt ja 70 Meinungen zu gleichen Sachverhalt und alle sind wissenschaftlich erforscht.
Ja, das ist, ja.
Was ist Ihre Meinung? Wie viel Gramm pro Körpergewicht?
Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schlägt ja vor 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so die allgemeine Vorgabe. Aber wir wissen natürlich, Im Sport reicht das gar nicht aus. Ja, also Ausdauersportler nehmen so 1,4 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Kraftsportler so um die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und vor allem mit zunehmendem Lebensalter wird es bedeutsamer, die Eiweißkonsum, um dem Abbau der Muskulatur entgegenzuwirken. Aber dem kann ich nur entgegenwirken, wenn ich neben der Zunahme von Eiweiß auch die Muskeln trainiere. Ja, allein der Eiweißkonsum fördert nicht das Muskelwachstum. Eiweiß wird dann irgendwann doch umgewandelt in Fett und ich habe dann Hüftgold und keine Muskelbizeps. Also von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt.
Und Fett, ich meine, das Fett wurde auch verteufelt, auch zum Teil zu Unrecht.
Ja, das ist richtig. Also wir brauchen ja viele gesunde, freie Fettsäuren. Ja, also das ist ja die Omega-3 und Omega-6, also vor allem die Omega-3-Fettsäuren sind ja ganz wichtig, um unser Gefäßsystem gesund zu halten. Also diese Fette sollten immer in der täglichen Ernährung vorhanden sein. Das heißt, verschiedene Öle, die man nutzt, also das meiste Omega-3 ist enthalten in Leinöl. Dort haben wir die höchste Konzentration von Omega-3-Fettsäuren, aber sicherlich auch im Olivenöl und anderen Ölen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weniger sollte man das Fett nehmen, was man jetzt beispielsweise am Schweinefleisch oder woanders hat. Also dieses Fett ist also nicht so gesund. Und vor allem die Transfettsäuren, die sollte man meiden. Also alles, was so über die Fritteuse kommt, ja, das ist also sicherlich ungesund. Also ein Hähnchen, was dort in der Fritteuse war und dann isst man noch die Haut des Hähnchens und Pommes. Ja, die Haut des Hähnchens, das fördert enorm die Harnsäurewerte. Ja, das wäre ganz unglücklich. Die schmeckt zwar lecker, aber die ist natürlich absolut ungesund. Die sollte man meiden. Ähnlich Fischhaut sollte man auch meiden. Den Fisch schon essen. Der Fisch ist gesund. Der Seefisch ist gesund. Er ist wichtig. Also wir können viel mit der Ernährung machen, um gute, gesunde Fette aufzunehmen.
Fischhaut auch meiden?
Ja, Fischhaut eigentlich auch nicht so gut, weil das eben auch wieder die Säurewerte entsprechend fördert, anzusteigen. Also von daher wäre das auch nicht, wenn jemand ja komplett keine Probleme, gesund ist, macht das man natürlich nichts, aber grundsätzlich wäre das eigentlich nicht gut.
Aber wenn Sie jetzt der Hänge der basischen Ernährung sind, dann wäre Lamm und Ziege und quasi Milch und Joghurt aus von diesen Tierarten dann bessere Variante,
wenn ich das richtig weiß. Ja, absolut. Ja, natürlich. Lammfleisch hat viel Carnitin. Ja, Carnitin ist ein Transporter für die Fettsäuren. Deshalb essen viele eben auch gern viel Lammfleisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hat wenig Fett. Ja, natürlich auch Rindfleisch. Es ist immer die Frage mit Hühnerfleisch und inwieweit das tatsächlich und Pute, ob das nicht hormonell so stark belastet ist. Also da muss man vorsichtig sein. Also ich empfehle nicht so viel Hühnchen und Pute zu essen. Oder man hat eben tatsächlich ein Bio-Huhn, eine Bio-Pute. Dann ist das sicherlich in Ordnung. Aber die industriell hergestellte Produktion von Tierfleisch, also das trifft gewissermaßen auch für Rinderfleisch zu, ist schon problematisch aufgrund des hohen Hormongehaltes im Fleisch.
Ja, grundsätzlich glaube ich, die prozessierte oder verarbeitete Produkte, ich meine, ich sehe jetzt bei veganen Ersatzfleischprodukten, dass da bis zu 80 Zutaten auf der Packung aufgelistet sind. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich sehr gesund sein soll.
Ja, das gebe ich Ihnen recht. Also man sollte das essen, was man noch erkennen kann, wo es herkommt. Das ist, glaube ich,
ohne Chemiestudium.
Ohne Chemiestudium. Ja, deshalb verstehe ich manchmal auch nicht, also den Hype für vegane Ernährung. Also wenn man es schafft, also wirklich selbst vegan die Gerichte zuzubereiten, ja, die einzelnen Bestandteile wirklich in einem Bioladen zu kaufen und dann zu Hause schonend zu kochen, dann ist das hervorragend. Aber eine Bio-Bratwurst vegan, also mir schmeckt sie nicht und ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt gesünder ist.
Ein weiterer Punkt, der immer wieder sehr, sehr, sagen wir, kontrovers diskutiert wird, ist das Thema Kohlenhydrate. Das ist, seitdem ich jetzt diese Glukosemessung hatte, habe ich umgestellt auf Kartoffel, Süßkartoffel, Quinoa und Buchweizen. Andere Kohlenhydrate esse ich ehrlich gesagt nicht mehr. Abgesehen von Fructose jetzt in Obst. Aber wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, Sie haben eine gute Wahl getroffen. Da kann ich Sie nur unterstützen. Das ist schon völlig richtig. Dennoch darf man auch Reis zu sich nehmen und Nudeln ohne weiteres. Aber die Kartoffel ist schon ein sehr gutes kohlenhydratreiches Gericht, also ein Kartoffelgericht, also auch mit Ei. Also zusammen und andere Kartoffelgerichte, das ist sicherlich also hochwertige Kohlenhydrate, die auch nicht so sehr also den Glukosestrom erhöhen im Blut. Und aber sicherlich kann man die anderen Kohlenhydrate auch nehmen. Man sollte eben darauf achten, dass man eben keine Kohlenhydrate nimmt, die einen hohen glykämischen Index oder eine hohe glykämische Last haben. Das bedeutet vor allem Weißmehlprodukte, Brötchen. Also dort ist natürlich die glykämische Last. Das bedeutet also der Blutzuckerspiegelanstieg entsprechend sehr groß, weil die schnell verarbeitet werden, diese Kohlenhydrate. Und man hat kurze Zeit schon wieder Hunger, wenn man morgens nur mit Weißmehlprodukten sein Frühstück gestaltet hat. Also das wäre sicherlich nicht sinnvoll. Und von daher, wie gesagt, also empfiehlt es sich also zu den Kohlenhydraten eben auch gerade andere Dinge mitzuessen.
Was halten Sie von Haferflocken? Da tobt ja quasi ein Krieg zwischen den Leuten, die sagen, Haferflocken sind sehr gesund, und den Leuten, die sagen, Haferflocken sind sehr ungesund. Wie ist Ihre Einschätzung?
Nein, also da kann man keine der beiden Positionen optimal einnehmen. Also ungesund kann man auf keinen Fall sagen. Ja, Haferflocken, je nachdem, wie sie zubereitet werden, sind letztendlich gesund. Hafer und ist ein gesundes Kohlenhydrat, Kohlenhydratzugabe. Und es spricht eigentlich nichts gegen Haferflocken aus meiner Sicht. Also
und die Phytinsäure?
Ja, sicherlich. Die da drin ist? Ja, es geht ja immer auf die Menge, ja. Also die Menge macht das Gift. Und natürlich, wenn ich jetzt mich am Tag fortwährend, also morgens eine riesige Schale, nur Haferflocken, und am Nachmittag und Mittag schon wieder, dann gebe ich Ihnen recht, ja. Das ist klar. Aber in einem Müsli haben wir Haferflocken drin, und das ist ja, da sind ja auch andere Dinge in dem Müsli, da haben wir Trockenobst enthalten, wir haben andere Flocken enthalten, also sodass eben die Menge an Haferflocken also dort keine Probleme aus meiner Sicht darstellt.
Sie haben sich auch mit dem Thema Koffein beschäftigt und Kohlenhydraten. Das ist ja eine interessante Kombination, und Sie haben auch eine klare Meinung. Ist Koffein gesund?
Ja, Koffein ist gesund, kann man schon sagen. Es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die wirklich belegen, dass wir durch Koffeingabe, wenn das im normalen Bereich bleibt, krank werden. Also Koffein ist auch kein Diuretikum, also dass wir dort verstärkt Wasser ausscheiden. Das hat man früher gedacht. Also in den Zellen kann man nicht nachweisen, dass durch Koffein die Zellen dehydrieren. Das ist auch nicht der Fall. Auch die viele Diskussionen, also dass man eben der Koffein auf den Magen-Darm-Trakt schlägt, das hängt natürlich immer darauf an, wie man die Koffein zunimmt, welche Art des Koffeins, in welcher Verbindung. Und ich konnte eben zeigen, gerade wenn man Koffein mit Kohlenhydraten zu sich nimmt, das habe ich mit einem Riegel mal zeigen können. Es gab einen Koffeinriegel im Vergleich zu einem nicht normalen Riegel. Und die Leistungsfähigkeit danach war natürlich viel, viel höher mit dem Koffeinriegel, weil das Koffein dazu beiträgt, dass wir vermehrt die Kohlenhydrate im Dünndarm aufnehmen können und dort eben schneller Energie verfügbar haben. Also das ist sicherlich, wenn da jemand am Nachmittag Kaffee und Kuchen und ist schlank, dann spricht nichts dagegen. Er hat also wirklich einen Energieschub in dem Moment und fühlt sich sicherlich sehr leistungsfähig, körperlich als auch als geistige Leistungsfähigkeit.
Die Frage ist nur, beim Koffein muss man sehr, sehr aufpassen, glaube ich, zu welcher Zeit man Koffein zu sich nimmt, wegen des Schlafs, weil ich glaube, dass die Reste des Koffeins doch auch den Schlaf beeinträchtigen können, wenn man zu spät getrunken hat.
Das ist völlig richtig, aber es gibt auch Menschen, die trinken abends noch einen doppelten Espresso und können schlafen. Das ist sehr individuell. Es hängt immer so mit den Entspannungsmöglichkeiten zusammen. Also wenn man schon ein sehr relaxter, entspannter Typ oder ist, also ein Mensch, der eben wirklich sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, dem mag den Koffein weniger zu tun als jemand, der schon unter Dauerstress steht und dann noch Koffein, dann wird der Nachtschlaf sicherlich sehr unruhig. Also das muss jeder für sich entscheiden. Ja, aber klar ist es richtig, was Sie sagen, ab vielleicht 18 Uhr sollte man kein Koffein mehr aufnehmen.
Und ich glaube, der letzte Punkt, der häufig sehr, sehr, sagen wir, kontrovers diskutiert wird, ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Also ich nehme zum Beispiel Vitamin D und Omega-3, weil ich nicht glaube, dass wir das mit dem normalen, sagen wir, westlichen Lebensstil in Deutschland so adäquat ergänzen oder ersetzen können mit der normalen Nahrung. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, ich gebe Ihnen recht, man kann nicht ein kompletter Gegner gegen Nahrungsergänzungsmittel eigentlich sein. Und es gibt immer Lebensphasen, wo wir bestimmte ein Mehr an Vitaminen, Mineralien benötigen. Also klar, im Winter wissen wir, dort haben wir eben nicht die Möglichkeit, also genügend Vitamin D über die Haut aufzunehmen. Deshalb ist die Substitution sicherlich sinnvoll. Aber es gibt auch Phasen, wenn ich intensiv Sport treibe, dann reichen mir die Mineralien, die ich aufnehme, über die Ernährung nicht aus. Ich brauche also zusätzlich Mineralien, Natrium, Calcium, Magnesium. Das muss ich dann zusätzlich aufnehmen. Aber ich brauche auch, wenn ich mich sehr vegan ernähre mit wenig Fleisch, dann muss ich auch Vitamin B12, B6, Folsäure substituieren. Auch das wissen wir, das wird nicht ganz möglich sein. Also man muss sich genau überlegen, ja, was brauche ich zusätzlich, um auch im Jahresverlauf zu wechseln, angepasst an die Ernährung. Wenn ich sehr eiweißreich mich ernähre, brauche ich kein zusätzliches Eiweißpulver. Also das ist so die Entscheidung. Aber ich bin absolut ein Befürworter für die zusätzlichen Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln. Aber wie gesagt, wohl dosiert und wohl durchdacht.
Nachvollziehbar wie immer. Das muss ausbalanciert sein und nachgedacht, was man da tut und warum. Und dann das Thema Kreatin. Ich glaube, das ist auch so eine Nahrungsergänzung, die am besten erforscht ist und sinnvoll erscheint. Wie ist Ihre Meinung?
Ja, Kreatin trägt ja dazu bei, dass ich etwas stärker die Schnellkraft und die Maximalkraft erhöhen kann. Deshalb wird eben Kreatin gern im Kraftsport, aber auch manchmal in den Mannschaftssport etwas ergänzt. Das Problem bei Kreatin ist aber, dass Kreatin sehr viel Wasser bindet und auch gewissermaßen zu einer Steifigkeit in den Gelenksystemen beiträgt. Also Muskulatur und Sehnen gewinnen durch eben die erhöhte Wassereinlagerung eine höhere Steifigkeit. Und wenn man zu viel Kreatin dann nehmen würde und hat schnellkräftige Bewegungen wie beim Fußball oder beim Tennis oder woanders, ist die Verletzungsgefahr dann viel, viel größer. Also von daher sollte man mit Kreatin sehr vorsichtig starten. Ich empfehle eigentlich immer so mit 2 Gramm erstmal zu starten, zu spüren. Ändert sich etwas? Dann kann man vielleicht erhöhen auf 3 Gramm. Also ganz anders, wie es in der Literatur empfohlen wird. Also dort wird mehr empfohlen, ja, dass man so eine Loading-Phase macht, also bis zu 20 Gramm am Tag. Ja, okay. Und über 5 Tage und dann eine Erhaltungsphase. Also das würde ich also niemandem erstmal empfehlen. Also da braucht man viel Erfahrung. Also langsam mal dosieren und spüren, welche Veränderungen gehen damit einher.
Okay, ich hatte jetzt irgendwie 5 Gramm als unbedenklich eingestuft. Ja. Dass die eben. Und ich habe so verstanden, dass Kreatin nicht nur für die Muskelentwicklung sehr, sehr günstig ist, sondern auch für geistige Klarheit. Dass das vor allem, wenn man gestresst ist, dass man mit Kreatin Vitalität aufrechterhalten kann.
Ja, gibt es, aber die Evidenz ist nicht so ganz gut. Ja, aber es gibt Hinweise in den Studien, aber ich würde nicht zu viel erwarten. Also ich würde dann eher erwarten, die geistige Fitness, dass man die über Aminosäuren und über Koffein und Taurin, also das ist sicherlich etwas effektiver als jetzt über Kreatin. Wenn man täglich dann zu viel Kreatin ohne Krafttraining zu sich nimmt, ja, dann ist, was soll der Körper mit dem vielen Kreatin dann?
Das ist die Frage, wie dann die natürliche Fähigkeit des Körpers, Kreatin zu produzieren, beeinträchtigt? Oder ist?
Nein, das konnte man nicht feststellen. Nein, das konnte man nicht nachweisen.
Okay. Professor Hottenroth, aus Ihrer Perspektive, gab es in den letzten Jahren solche Erkenntnisse, die Sie in der Form überrascht haben im Sport- oder Nahrungsbereich, wo Sie sagten, das hätte ich nie gedacht?
Ja, das gibt es immer mal, aber was die Erkenntnis, die ich mir gewünscht habe, dass die mal deutlicher gezeigt wird, ist die Erkenntnis der geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also, dass Frauen im Prinzip weniger trainieren müssen, um den gleichen gesundheitlichen Benefit zu haben, also die gleiche Sterblichkeit wie Männer. Das ist ja durch eine neue Studie herausgekommen, also eine Studie aus einer chinesischen Universität und einem Krankenhaus in Kalifornien, die über 400.000 Menschen untersucht haben und festgestellt haben, dass der weibliche Organismus also für, sage ich mal, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder andere Risiken in der Sterblichkeit also leichter zu trainieren ist und weniger Aktivität. Und das hat mich sehr gefreut, denn ich habe immer schon gefordert und habe ja viele Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden gemacht, wo ich immer deutlich gemacht habe, ja, dass das Training von Männern und Frauen sich deutlich unterscheiden muss. Und ich mich immer ja ein bisschen bruskiert habe, wenn jemand Bücher verkauft, da steht dann Marathon 4 Stunden, aber steht nicht dabei, für wen ist das? Für den Mann, für die Frau, ja, oder Marathon 3 Stunden oder Halbmarathon. Also dass man eigentlich nicht hinreichend unterschieden hat zwischen Männern und Frauen. Und das ist so ein Forschungsgebiet, an dem ich arbeite, um das deutlicher herauszuarbeiten noch, ja, um Frauen spezifischer zu trainieren, die Besonderheiten der Frau mehr in den Fokus zu rücken. Das macht man zwar ein bisschen jetzt mit dem zyklusbasierten Training, aber das reicht für mich gar nicht aus. Das ist nur ein kleiner Hinweis. Es gibt so viele Unterschiede, ja, zwischen Männern und Frauen und die dann eben ein ganz differenziertes Training auch bedeuten. Und das ist vielleicht so ein Punkt, der für die Zukunft auch noch sehr spannend sein wird, um dort vielleicht den Frauen eigentlich noch mehr Input zu geben. Denn sie sind ja schon ein bisschen dicht auf den Fersen der Männer beim Marathon und vielleicht sind sie dann noch besser irgendwann.
Okay, in den USA wäre das ein gefährliches Thema, dass wir jetzt sagen, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Aber das ist hier, können wir noch darüber sinnvollerweise reden. Professor Hottentrott, wir stellen zum Abschluss des Podcasts immer 3 Fragen, die würde ich auch gerne Ihnen stellen. Wir fangen mit der ersten Frage. Gibt es ein Buch, das Sie im Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat? Egal aus welchem Bereich, einfach nur, was Ihnen spontan einfällt.
Das ist eine ganz schwierige Frage, was mich wirklich geprägt hat.
Oder beeindruckt oder beeinflusst, oder wo Sie sagen, das sollte jeder gelesen haben, das würde jedem helfen.
Ja, ich habe so das Buch von Sims sehr intensiv gelesen. Das war jetzt, wie gesagt, zur Ernährung. Das hat mich schon ein bisschen fasziniert. Und ich lese eben alles wissenschaftliche Bücher, wo ich sehe, was schreiben andere. Und ich lese wenig so Krimis und Romane. Und von daher kann ich jetzt gar nicht so sagen, so ein spezielles Buch. Ja, von Weizsäcker, das hatte mich mal sehr interessiert, also als er so seine Biografie niedergeschrieben hat, das fand ich sehr spannend, ja, also das hat mich schon fasziniert, vielleicht an dieser...
Super. Dann die zweite Frage, wenn Sie die Möglichkeit hätten, einen einzigen Ratschlag Ihrem 20-jährigen Kuno jetzt geben zu können, welcher Ratschlag wäre das?
Ja, so zu leben, dass man jeden Tag also spürt, dass einem das Leben Spaß macht, also dass man sich gut fühlt und die Dinge so nutzen, wie sie auf einem zukommen, nichts ausschlagen, jede Chance nutzen im Leben, das würde ich ihm sagen.
Jetzt greife ich dann den Punkt einfach nur für mich aus Interesse heraus auf. Im Profisport sind ja sehr, sehr viele Tage mit Schmerz verbunden, weil man da sich permanent überwinden muss über eigene Grenzen hinaus. Wo findet man da die Balance zwischen dem massiven Belastung und Selbstüberwindung und dem Spaß?
Na, nun ist es so, dass man den Schmerz eigentlich mehr spürt, immer nur in der Rennsituation, im Wettkampf, also ja, wenn man die Leistungssportler sieht. Also der hatte eigentlich gar nicht so beim Training unbedingt starke Schmerzen. Es sei denn, er hat leichte Verletzungsprobleme, dann ist tatsächlich der Schmerz stark vorhanden. Und ja, Sportler sind in der Lage und Sportlerinnen, ja, diesen Schmerz anzunehmen. Ja, mit diesem Schmerz das Training durchzuführen. Sie empfinden den nachher gar nicht mehr störend. Das ist ganz erstaunlich. Und können also auch wirklich also gutes Training durchführen mit leichten Schmerzzuständen. Und gerade im Wettkampf muss man ja gerne, beim Marathon, dann sind Schmerzen ab Kilometer 30 das Normale. Und wir sehen die Sportler, wenn wir sie ins Gesicht schauen, sie lächeln fast noch und man spürt gar nicht, welche Schmerzen sie haben. Sie können das gut kaschieren. Das ist schon eine sehr große Kunst. Und das ist vielleicht den Sportlern, sind sie dem voraus, was vielen Menschen, die immer täglich über ihre kleinen Wehwehchen leiden und darüber berichten.
Und dann die letzte abschließende Frage, zugegebenermaßen ein bisschen komplizierter und anspruchsvoller. Was ist für Sie der Sinn des Lebens, Herr Professor?
Das ist eine spannende Frage. Der Sinn des Lebens ist natürlich erstmal, ja, glücklich zu sein, mit seiner Familie so zusammenzuleben, dass man viel, viel Spaß und viele Freude und viele Erlebnisse hat und so, dass man ja sein Leben leben kann. Und ich lebe, versuche, mein Leben zu leben. Also das ist für mich also wichtig. Also so würde ich es vielleicht mal sagen. Also der Sinn ist, ja, jeden Tag für sich zu nutzen und entsprechend das machen.
Vielen herzlichen Dank. Wir hatten diesen Tag exzellent genutzt, Herr Professor Donut. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich bedanke mich herzlichst. War mir eine Riesenfreude, Sie dabei gehabt zu haben.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.